Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ich heute hier mit euch von vorne den Gottesdienst gestalten darf. Und trotzdem ist jeder Einzelne ja ein Mitgestalter, auch wenn ihr sitzt und ein paar Leute vorne sind. Wir machen es immer alles gemeinsam, den Gottesdienst. Und Jesus sieht jeden Einzelnen. Genau, mein Thema heute, Freiheit, das Opfer der Witwe. Und ich habe schon gehört, manche Leute sagen so, hä? Wie passt das zusammen? Ich bin neugierig, was wird es? Genau, gut, dass du da bist, pass gut auf, weil es gibt den roten Faden. Genau, die Witwe, es gibt ja viele Geschichten von Witwen in der Bibel. Und jede einzelne ist spannend. Ihr könnt ja mal, als wenn ihr einen Themenblock machen wollt, die Witwengeschichten in der Bibel durchlesen. Jede ist spannend, weil jede Geschichte ist geprägt von Leid. Jede Witwe hat ja ihren Mann verloren und es ist Leid dabei. Es ist aber auch Gottvertrauen dabei und Hoffnung. Und immer kommt Gottes Liebe in diesen Geschichten vor. Diese Witwen, die in der Bibel vorkommen, die erleben immer Gottes Liebe und Fürsorge. Es ist ganz spannend. Und von welcher Witwe wollen wir heute reden? Wir lesen heute die Geschichte von der Witwe, mit der Jesus kein einziges Wort gewechselt hat. Zu der hat er nichts gesagt, er hat sie nur beobachtet und ihr Verhalten kommentiert. Vielleicht ahnt ihr jetzt schon, welche Geschichte das ist. Hat jemand eine Idee? Ja, vielleicht, genau. Also es ist die Geschichte, wie Jesus im Tempel war mit seinen Jüngern. Und er saß da im Tempel und hat die Leute beobachtet, die ihre Gaben in den Opferkasten gelegt haben. Und ich lese euch jetzt mal vor aus Lukas 21, die Verse 1 bis 4. Jesus blickte zum Opferkasten und sah, wie die reichen Leute ihre Gaben hineinwarfen. Er bemerkte auch eine ärmlich gekleidete Witwe, die zwei kleine Kupfermünzen hineinwarf. Da sagte er, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Sie alle haben ihre Gaben aus ihrem Überfluss gegeben. Diese Frau aber, so arm sie ist, hat alles gegeben, was sie besaß. Alles, was sie zum Leben nötig hatte. Wow. Also genau, das ist stark, was Jesus da beobachtet und was er sieht. Und der Opferkasten, der da stand im Tempel, das war ein Opferkasten, den hat der König Joas mal aufstellen lassen. Und der war für freiwillige Spenden, die für Arbeiten und Ausbesserungen am Tempel hergenommen wurden. Also Geld in diesen Opferkasten zu legen, war keine Anordnung von Gott. Das kam in keinem Gesetz von Gott vor, wirf da Geld hinein, sondern das war ein Kasten, wo Leute aus Liebe zu seinem Haus oder aus, weil sie wollen, dass der Tempel erhalten bleibt, da freiwillig zusätzlich Geld reinlegen, wovon dann Material gezahlt wird und Bauleute gezahlt werden, die den Tempel ausbessern können. Das war eine freiwillige Spende. Es gibt ja aber auch viele verschiedene Opfervorschriften für die Israeliten damals, die es einzuhalten gab. Gebote, die Gott dem Volk mitgegeben hatte. Aber dieser Opferkasten, der hat da nicht dazu gehört. Der war freiwillig. Und die Frage jetzt, wie kommt die Witwe dazu, in diesen Opferkasten ihr Geld zu legen? Sie hat ja nicht viel. Und was lernen wir über diese Witwe? Was lernen wir über ihr Herz? Und was hat Jesus so beeindruckt, dass er die ganzen reichen Leute, die viel reingeben, sagt, naja, die haben aus ihrem Überfluss gegeben, aber diese Witwe, die hat Jesus beeindruckt mit ihren zwei mini kleinen Münzen. Und jetzt schauen wir uns mal das Herz der Witwe an. Was können wir sehen? Witwen hatten es damals nicht leicht. Das war ein schweres Leben, das sie hatten. Ich habe ja schon gesagt, jede Witwe hat auf jeden Fall einen Schicksalsschlag erlebt, weil ihr Mann gestorben ist. Und mit dem, dass ihr Mann gestorben ist, war auch ihre Versorgung nicht sichergestellt, weil der Mann, der konnte das Feld bestellen, der durfte Geschäfte machen und eine Frau hatte diese ganzen Rechte nicht, wenn sie alleine war. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein entbehrungsreiches Leben, das Witwen geführt haben. Aber Gott hat auch für die Witwen gesorgt. Ganz besonders hat er sich immer um die Witwen und Waisen gesorgt, auch in seinen Gesetzen und Geboten, das er dem Volk gegeben hat, dem Volk Israel, durch Mose. Zum Beispiel war eine Anordnung, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Wir können das in 3. Mose Vers 19 nachlesen, Verse 9 bis 10, lese ich euch mal vor. Also eine Anordnung, ich lese einfach. Wenn ihr in eurem Land die Getreideernte einbringt, dann sollt ihr eure Felder nicht ganz bis an den Rand abmähen und keine Nachlese halten. Auch in euren Weinbergen soll es keine Nachlese geben. Sammelt die Trauben am Boden nicht ein, sondern überlasst sie den Armen und Fremden. Ich bin der Herr, euer Gott. Also das war, und es kommt oft vor, das ist jetzt nur eine Stelle, aber das kommt in den Gesetzen und Gott erinnert sein Volk auch immer dran. Lasst es den, geht nicht noch übers Feld und sammelt jedes einzelne Korn ein, wenn ihr geerntet habt. Und wenn ihr eine Gabe auf dem Feld vergessen habt, dreh nicht um und hol sie noch, damit du ganz viel hast, sondern lass es stehen. Es kommt irgendein armer Mensch, der freut sich drüber und das ist für seine Versorgung gedacht. Und genauso mit den Trauben, mit allen Früchten, die auf dem Feld wachsen, hat Gott gesagt, mach keine Nachlese, ernte nicht bis ganz an den Rand. Lass es für die Armen stehen, für die Witwen. Und so hat Gott dafür gesorgt, dass eine Grundversorgung, dass die Versorgung mit Nahrung gewährleistet ist für diese armen Leute. Aber trotzdem ist es ein bescheidenes und ein arbeitsreiches Leben, das Witwen hatten, weil sie mussten ja immer am Rand und also das war ja schon eine Sucherei, um da die Nahrung zusammenzukriegen. Und sie ist auch jeden Tag neu auf die Versorgung von Gott angewiesen. Sie kann mit so einer Nachlese an Schnitträndern, da füllt man kein Vorratshaus damit. Da kann man nicht sagen, ja, so komme ich gut durch den Sommer, das passt jetzt, ich habe meine Vorratskammer voll. Diesen Status, den haben sie nicht erreicht, sondern es war jeden Tag ein Vertrauen auf Gott, ein Vertrauen darauf, dass die Bauern sich an Gottes Gebote halten, weil sie selber dadurch versorgt werden. Und diese Witwe, so hat sie wahrscheinlich ihren Lebensunterhalt verdient, indem sie auf den Feldern gesucht hat nach Nahrung, was an den Rändern übrig geblieben ist. Und sie hat jeden Tag Gottes Versorgung erlebt. Das wissen wir, weil sie ja gelebt hat, die Witwe. Also hat Gott sie versorgt, sie war da. Und sie weiß, weil sie selber kein Geld besitzt, weiß sie auch, das Geld gibt mir keine Sicherheit. Meine Sicherheit ist mein Vertrauen auf Gott, mein Vertrauen, dass er mich täglich versorgen wird. Das ist es, worauf die Witwe ihr Vertrauen setzt. Gott wird mich versorgen, an jedem Tag neu. Und trotzdem, jetzt hat sie Geld. Wir wissen nicht, woher sie das Geld hat. Keine Ahnung, es ist aber auch egal. Sie sagt nicht, oh, ich habe Geld, das hebe ich jetzt auf, sondern sie sagt, das kann ich jetzt in den Opferkasten werfen, das kann ich für Gottes Haus geben. Das gibt sie aus Liebe zum Tempel, aus Liebe zu Gott gibt sie dieses Geld, das sie hat, weil sie weiß, Gott, von dir kommt alles, du bist mein Versorger. Ich muss mich da nicht dran festhalten. Und mit dieser Geste sehen wir, sie ist frei von dem Klammergriff vom Geld. Was Besitz oft mit Menschen macht, ist dieses, ich muss es beisammenhalten, ich muss drauf aufpassen, das ist jetzt meins, das wird mich versorgen, das gibt mir Sicherheit. Und dabei stimmt es gar nicht, weil Besitz und Geld kommt und vergeht, und Gott ist der, der uns die Sachen gibt. Und diese Witwe weiß das. Und sie trifft ihre Entscheidung in dieser völligen Freiheit. Ich bin nicht abhängig von dem Geld. Ich kann es hergeben. Und ich bin mir sicher, dass ihr der Gedanke nicht erst in der Früh kam, oh, ich habe Geld, was mache ich denn damit? Ich könnte es in den Tempel geben. Sondern ich glaube, sie hat ihr Verhalten eintrainiert. Ich glaube, dass sie schon lange im Vertrauen auf Gott geht und auf seine Versorgung ihr Vertrauen stützt und dadurch dann auch in dieser schweren Zeit das so leben kann und machen kann. Und vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt vom Justus vor ein paar Wochen, wo es um den Trainer ging. Und er hat gesagt, wir trainieren, in den guten Zeiten wird trainiert, damit wir im Ernstfall das dann können. Weil wenn ich im Ernstfall erst zu trainieren anfange, dann ist halt schwieriger auf jeden Fall. Und so ist es auch bei uns im Leben. Manche Verhaltensweisen, zum Beispiel unseren Umgang mit unserem Besitz, mit unserem Geld, die können wir eintrainieren. Wir können gute Verhaltensmuster eintrainieren. Und wenn ich eintrainiert habe, mein Vertrauen auf Gott zu setzen, auf seine Versorgung und nicht zu hoffen, ja, ich habe ja das Geld, deswegen wird es mir gut gehen. Wenn ich das eintrainiere, dann kann ich im Ernstfall auch mal, wenn ich nicht zu viel habe, mein Vertrauen weiterhin auf Gott setzen. Weil das ist das, was zählt. Und Jesus sagt ja auch, für einen Reichen, jemand, der viel hat, ist es schwer, ins Reich Gottes zu kommen. Es ist schwer, weil unser Herz so anfällig ist und sich so leicht einfangen lässt von dem Gedanken, ah, das Geld gibt mir Sicherheit, mein Besitz gibt mir Sicherheit, da habe ich meine Versorgung. Und Gott weiß, dass unser Herz da vor einer Herausforderung steht, weil er uns Menschen kennt und auch die Fallstricke, in denen wir, wo wir so schnell stolpern. Und deswegen gibt Gott uns auch, lässt er uns nicht alleine mit den Herausforderungen des Menschseins und den Herausforderungen mit unserem oft egoistischen Herzen, mit diesem ich brauche die Sachen. Und was sagt er uns, was können wir tun, um auch in der Freiheit leben zu können, dass wir nicht uns gefangen nehmen lassen von unserem Besitz und unserem Geld, sondern in Freiheit leben und im Vertrauen auf Gott. Zuerst mal, um das zu verstehen, was für eine Hierarchie auf der Welt herrscht, ist es wichtig, genau die Verhältnisse klarzustellen. Nämlich, ich bin nicht der Herr. Ich habe ja nicht die Macht, irgendwas für die Ewigkeit gesehen, irgendwas zu halten oder zu lösen oder zu haben, sondern ich bin ein Geschöpf Gottes. Gott hat mich gemacht. Und deswegen bin ich auch von ihm abhängig. Und jeder einzelne von euch ist von Gott aus Liebe geschaffen worden. Jesus hat sich bei jedem gedacht, jetzt rufe ich dich ins Leben. Aus Liebe hat er dich geschaffen. Und deshalb ist auch ganz klar, Gott ist der Herr und nicht ich. Und alles auf der Erde, nicht nur, dass ich geschaffen bin von Gott, sondern alles auf der Erde steht unter Gottes Herrschaft. Und auch die Dinge, die ich besitzen darf, stehen unter Gottes Herrschaft. Die stellt er mir zur Verfügung. Wir sind Verwalter von den Dingen, die wir haben. Und auch König David hat es auch erkannt, als er die Schätze das Material für den Tempel zusammengeholt hat und die Leute viele freiwillige Gaben auch dafür gebracht haben, hat er Gott dafür gedankt und hat gesagt, wer bin ich schon und was ist mein Volk, dass wir dir heute so viel geben konnten, also dir, dem Herrn. Denn alles, was wir besitzen, kommt von dir. Also wenn wir Gott etwas bringen, dann ist es nicht so, oh meins, ich gebe es dir, Gott, sondern Gott, du hast mir was gegeben, ich gebe es dir zurück. Es ist ja deins. Und wir dürfen, während wir hier auf der Erde leben, zu unseren Lebzeiten, dürfen wir Besitz haben, der eine mehr, der andere weniger. Aber es sind Sachen, die uns Gott zur Verfügung stellt und die wir verwalten dürfen. Und es ist wunderbar, auch viel Dinge verwalten zu dürfen. Ich will überhaupt nicht sagen, nicht, dass das jemand falsch versteht, dass es schlecht ist, Besitz zu haben oder Geld zu haben. Es ist was Wunderbares und freudig dran. Aber es ist auch wichtig, dass wir dankbar sind dafür und dass wir die Dinge, die Gott uns zur Verfügung stellt, dass wir mit ihm besprechen, ja, was mache ich denn jetzt damit? Weil Gott wird jeden Einzelnen von uns auch mal fragen, ja, schau mal, ich habe dir das zur Verfügung gestellt, ich habe dir den Besitz gegeben, was hast du denn damit gemacht? Hast du es nur für dich verwendet? Hast du deine Hoffnung drauf gesetzt oder hast du das Vertrauen weiterhin auf mich gesetzt, auf den Herrn? Und Gott hat uns Wege mitgegeben, um aus diesem Fallstrick herauszukommen, dieses Geld gibt mir Sicherheit gegenüber Gott gibt mir Sicherheit. Und wir schauen wieder in die Gebote, die Gott Mose gegeben hat für das Volk Israel, weil da können wir immer noch für unser Leben heute Prinzipien ableiten, die uns gut tun. Also Gott gibt den Israeliten einige Anweisungen für ihren Umgang mit Besitz. Das eine, das habe ich jetzt nicht als, das könnt ihr mal nachlesen, ihr könnt mal den drittes Buch Mose durchlesen, da könnt ihr das alles sehen. Eine Sache ist, dass Gott sagt, ich werde euch Land geben und ihr dürft das Land bebauen und es ist ein reiches und gutes Land. Und jeder Stamm vom Volk Israel hat so seinen Erbteil bekommen. Aber die Leviten, die ihren Dienst im Haus des Herrn tun, im Tempel oder an der Stiftshütte und im Tempel später getan haben, die hatten kein eigenes Land. Denen hat Gott kein eigenes Land gegeben. Aber er hat zu den anderen gesagt, den zehnten Teil von deiner Ernte, alles was du erntest, den zehnten Teil, bring in mein Haus. Bring es zu meiner Hütte, bring es in den Tempel, denn das ist die Versorgung für die Leute, die in meinem Haus den Dienst tun. Die will ich dadurch versorgen. Und auch die Priester, die 10% gekriegt haben, die haben davon wieder 10% genommen und haben es dem Herrn geopfert. Und jeder handelt also aus dem Vertrauen auf Gottes Versorgung. Wenn ich von allem, was ich habe, eine reiche Ernte 10% nehme, denke ich erstmal, oh, da fehlt mir was. Aber nein, wenn du das Gott zur Verfügung wieder stellst und für andere gibst, dann wird Gott dich auch gut versorgen. Gott hat immer versprochen, den Israeliten hat er versprochen, wenn du nach meinen Geboten handelst, dann werde ich dich reich segnen. Und dieses System basiert auf Vertrauen auf Gottes Versorgung. Für das Volk, das abgibt, für die Priester, die darauf angewiesen sind, dass das Volk ja sich an diese Gebote hält und den zehnten Teil davon abgibt. Und die Priester, die dann auch wieder 10% an Gott abgegeben haben. Und das Schöne an dem Versorgungssystem finde ich, dass wenn alle Überfluss haben oder wenn das Volk Überfluss hat und eine reiche Ernte, dann haben die Priester auch im Überfluss. Wenn die Ernte schlecht war, dann haben die Priester auch wenig gehabt. Also es ist nicht, wie es manchmal leider in der Kirchengeschichte ist, die Bischöfe, die sich satt gegessen haben und das Volk hat gehungert, das funktioniert in dem System von Gott nicht, weil es allen gleich geht. Und was bedeutet es heute für uns? Wir können ja jetzt nicht, die wenigsten von uns haben einen Acker, wo sie was ernten oder einen Weinberg, wo sie eine Weinlese machen. Und selbst dann in den Tempel können wir es nicht bringen, der Tempel ist nicht mehr da. Heutzutage ist es so, dass das Prinzip aber immer noch gilt, wenn du Besitz hast, wenn du Geld kriegst, dann gib 10% davon in Gottes Reich ab. Das ist dein Vertrauensbeweis. Ich vertraue auf Gottes Fürsorge, 10% in Gottes Reich. Und früher war es der Tempel und jetzt ist es in die Kirchengemeinde, dass du 10% in die Kirchengemeinde gibst, die für dich da ist. Und eine andere Sache war noch die Opfer, die Gott vorgeschrieben hat. Es gibt ja eine Vielzahl von Opfern, die Gott dem Volk Israel verordnet hat. Und aber immer bei diesen Opfern sagt Gott, es muss das Beste gibst du Gott. Wenn du ein Lamm opferst, dann muss es das Beste sein. Ein wunderschönes Lamm. Und zusätzlich hat Gott auch gesagt, jede Erstgeburt und das Beste von jeder ersten Ernte bring in mein Haus, gib's mir. Und da ist ja auch das Spannende, wenn jetzt eine Kuh zum Beispiel ein Junges kriegt, das Erste, das es kriegt, dann weiß ich ja nicht, kriegt dieses Viech noch mehr Nachwuchs. Und Gott will aber, nee, das Erste bringst du mir. Nicht, wenn du dann 10 hast, dann gibst du was, sondern das Erste, wo du nicht weißt, was kommt danach. Oder den ersten Apfel, der am Baum reif ist, den bringst du zu Gott. Aber hat der Baum dann noch mehr Äpfel? Weiß ich nicht. Aber gerade das ist die Herausforderung, dass Gott sagt, vertrau mir, ich versorge dich. Gib mir das Erste, gib mir das Beste und ich versorge dich. Jetzt ist ja für uns auch so, durch Jesus, der das perfekte Opfer war, sind keine Opfertiere mehr nötig. Wir opfern keine Tiere. Aber wir können andere Dinge opfern, wir können auch andere Dinge für Gott opfern. Das Klassische ist immer das Geld. Wir haben ja heute auch schon gesammelt. Wir können Gott Geld opfern, wir können Gott aber auch Zeit opfern. Wir können Gott unsere Angewohnheiten opfern. Also ich habe mir gedacht, wenn ich zum Beispiel was habe, was ich jeden Tag mache, könnte ich versuchen, zum Beispiel meinen Kaffee, den ich in der Früh wirklich gerne trinke. Aber ich könnte auch sagen, Gott, den ersten Kaffee im Monat, den opfere ich dir. trinke ich am 1. des Monats keinen Kaffee. Opfere ich Gott. So als Idee, was man Gott sonst noch so opfern könnte. Wenn es um die Geldopfer geht, dann haben wir ja da keine Vorgaben von Gott. Und es, wie viel jetzt das sein soll, außer von diesem 10. Teil. Aber wenn in Veranstaltungen oder auch in der Kirche dieser Korb durchgeht, dann ist es gut, Gott immer zu fragen, Gott, was meinst du denn? Wie viel soll ich heute geben? Und ich habe schon sehr herausfordernde Antworten von Gott erlebt, wo ich mir dachte, echt? Aber ich wollte doch noch und was kann ich denn? Aber ich habe immer gelernt, Gott versorgt mich. Und es tut meinem Herzen gut, wenn ich Gott vertraue und Großzüge gebe. Das bringt mein Herz in Freiheit, weil es mich von der Abhängigkeit löst. Das ist nämlich das, worauf es ankommt. Gott braucht ja unsere Gaben nicht. Gott hat andere Möglichkeiten, Leute zu versorgen. Aber Gott wünscht sich, dass wir uns gegenseitig, also dass wir mit dem Geld, was wir geben oder mit der Zeit, die wir geben, dass wir dadurch andere segnen. In Gottes Reich ist es ja immer ein Segenskreislauf. Der eine gibt, der andere wird gesegnet. Es ist immer ein Geben. Und wenn ich Besitz loslasse, wenn ich was hergebe von mir, dann ist es immer ein Vertrauensbeweis Gott gegenüber, dass ich sage, nee, ich vertraue nicht auf das Geld, ich vertraue auf deine Versorgung, Jesus, und ich gebe es. Und dann ist mein Herz frei. Denn das ist, was Gott sich für jeden Einzelnen von euch wünscht. Gott wünscht sich, dass du frei sein kannst, dass du von nichts gefangen bist und nicht untertan bist von Dingen, sondern dass du von Gott abhängig bist. Und wenn wir so übers Geben reden, dann hat Gott auch ein wunderbares Versprechen, das er uns zuspricht durch den Propheten Maleachi. Da lesen wir in Kapitel 3. Da geht es auch wieder um das Volk Israel, das sich nicht an die Regeln des Herrn gehalten hat. Und der Prophet Maleachi sagt, ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den 10. Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Also das ist Gottes Versprechen. Vertrau auf ihn, halt nicht Sachen für dich zurück, weil du doch denkst, das Geld gibt dir mehr Sicherheit als der Herr, sondern stell ihm das wirklich zur Verfügung. Und Gott verspricht uns, dass er die Schleusen des Himmels für uns öffnen wird und dass er uns versorgen wird. Und das ist wunderbar. Das ist wirklich wunderbar. Und ich habe mit dem Vers auch eine ganz persönliche Beziehung, weil ich dann ein Erlebnis mit Gott hatte. Das ist schon ein paar Jahre her. Da hatte ich so meinen ersten richtigen Job. Also nach Studentsein und Minijobs und Aushilfsjobs hatte ich dann so einen richtigen mit so einem Anstellungsvertrag und einem richtigen Gehalt, das ich gekriegt habe. Und ich war so aufgeregt, auf meinem Konto mal so viel Geld verdient zu haben. Und ich habe mir schon überlegt, was ich mir davon alles Schönes kaufen werde und habe mir so eine teure Jacke ausgespäht, die ich mir sonst nie gegönnt hätte, aber dachte mir, oh, jetzt verdiene ich Geld. Jetzt gönne ich mir erstmal was richtig Schönes und kaufe mir was. Und zu der Zeit habe ich mich gerade durch das 3. Buch Mose gelesen und da sind ja eben sehr viele Gesetze, wo ich schon gelesen habe und plötzlich springt mich ein Vers an. Kurz vor Monatsende, also kurz bevor das Gehalt aufs Konto kommt. Und da habe ich gelesen, bringt die Erstlingsfrucht ins Haus des Herrn. Und mir ist es wie ein Schwert ins Herz gefahren. Ich habe gehört, wie Gott mir sagt, das ist dein Gehalt, dein erstes Gehalt. Bring diese Erstlingsfrucht in mein Haus. Ich so, aber ich wollte doch und ich hatte doch schon Pläne und mein schönes, hart verdientes Geld, ich wollte mich doch jetzt dran freuen. Und es ist aber dabei geblieben, dass Gott gesagt hat, bring diese Erstlingsfrucht in mein Haus. Und dann habe ich mir noch gedacht, naja, aber das ist ja viel Geld, wie jetzt und so. Genau, und das Schöne war dann, dass das Gehalt, das ich gekriegt habe, genau der Betrag wurde erbeten von der Organisation. Da war in dem Tag, wo ich gesagt habe, Gott, gib mir doch ein Zeichen, wohin soll ich es denn jetzt tun? Da hatte ich da so einen Zettel vom Gebetshaus Augsburg im Briefkasten, die um Spenden gebeten haben mit genau dem Betrag. Und dachte ich, okay, das ist das Zeichen, Gott, okay, ich mache das jetzt wirklich. Und kurz drauf, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, aber hat mir Gott dann diesen Vers in Malachi 3, Vers 10, hat er mir über den Weg laufen lassen, wo Gott sagt, bring, da geht es um den zehnten Teil, aber es geht um das Opfer, das ich an Gott gebe, in vollem Umfang in meinen Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Und ich dachte mir, wow, die Zusage ist schon cool, dass Gott die Schleusen des Himmels für mich öffnet, dass er mich überreich mit seinem Segen beschenkt. Das will ich glauben, darauf vertraue ich. Und ich, diese Jacke kann ich mir auch später noch kaufen. Und ich, genau. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, ich gebe dir das Geld. Mein Erstlingsgehalt gebe ich dir. Und genau, und ich habe im nächsten Monat wieder Geld gekriegt. Also es war nicht so, dass es dann aufgehört hat. Gott hat mich versorgt. Und das Tolle aber an der Geschichte ist, für mich hat es jetzt einen Unterschied gemacht für irgendwen, ich weiß es nicht, aber für mich hat es einen Riesenunterschied gemacht. Weil mein Herz musste sich entscheiden, halte ich daran fest an dem Geld oder vertraue ich auf Gott? Höre ich auf Gottes Stimme, bin ich gehorsam? Und dadurch, dass ich es losgelassen habe und wusste, okay, Gott, ich bin gehorsam und er versorgt mich, war mein Herz verändert, weil ich gewusst habe, ich vertraue auf Gott und nicht aufs Geld. Ich klammer mich nicht dran fest. Und das ist total schön, wenn man das erleben kann, dass Gott einen versorgt. Und es ist bestimmt auch so, ich denke, jeder oder viele von uns können Geschichten darüber erzählen, über Gottes Versorgung, wenn sie Sachen loslassen und an Gott abgeben und ihr Vertrauen auf Gott setzen. Erzählt euch die Geschichten doch gegenseitig, was ihr erlebt habt mit Gott und mit Gottes Versorgung, weil das ist spannend. Und wenn ich sage, ja, Gott sieht mein Herz, dass ich mein Vertrauen auf ihn setze, das ist so und das ist was Wunderbares und Gott freut sich drüber. Und in der Ewigkeit wird es, denke ich, auch alles mal belohnt werden. Es heißt immer, wir haben einen Lohn im Himmel, wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen und wenn wir ihm gehorsam sind. Und alles, was du hier für Gott gibst oder was du entbehrst auf der Erde, das kriegst du ja tausendfach erstattet im Himmel. Das ist ja hier alles dagegen nichts wert. Und das Erlebnis von Jesus mit der Witwe, dass er das sieht, dass sie diese zwei kleinen Münzen reingeworfen hat, das zeigt uns auch, Jesus sieht jede kleine Geste, die wir für ihn tun. Jesus sieht jedes kleine Opfer, das wir für ihn bringen. Gerade dann, wenn es andere nicht sehen. Unser Lohn ist beim Herrn und nicht bei Leuten, die irgendwie sehen, was wir Gutes tun. Und genauso, wie Gott mein Herz sieht, weil er der Herr über die Welt ist, ist er ja auch der Herr über die materielle Welt, über das, er weiß, dass wir Versorgung brauchen. Er weiß, was wir brauchen. Und ich habe auch schon erlebt, dass es für Gott kein Problem ist, Geld bereitzustellen. Wenn ich jetzt Geld irgendwie gebe und mir denke, ja, aber dann habe ich nichts mehr. Das ist doch für Gott kein Argument, weil Gott kann dir Geld zur Verfügung stellen. Gott kann dir Materielles zur Verfügung stellen, weil er der Herr auch über die materielle Welt ist. Und wir lesen viele Beispiele in der Bibel auch, wie Gott Dinge vermehrt oder verändert. Zum Beispiel gibt es die Geschichte noch eine von der Witwe, deren Ölkrug ist nicht leer gegangen. Da hat der Prophet Elia zu ihr gesagt, ja, schütte Öl in alle Gefäße, die du hast. Und der Ölkrug ist nicht leer gegangen. Gott hat einfach das Öl vermehrt. Dann gab es eine andere Witwe, die konnte aus dem einen Krug Mehl, konnte die 3 Jahre lang Brot backen, weil Gott das Mehl vermehrt hat. Die Speisung der 5000, da hat Jesus Brot und Fisch vermehrt. Es ist für ihn kein Problem. Er kann sowas. Und er kann es immer noch. Einmal wurde Jesus gesagt, Jesus, du musst doch Steuern zahlen. Zum Petrus wurde gesagt, ihr müsst doch Steuern zahlen. zahlt eure Steuern, was ist los? Und dann hat Jesus gesagt, ja, hol mal da den Fisch aus dem Wasser und mach sein Maul auf, da ist die Münze drin, die wir brauchen. Und an diesen ganzen Geschichten sehen wir, Gott hat die Welt wirklich unter Kontrolle und Gott kann dir Versorgung zur Verfügung stellen. Er ist mächtig, er ist wirklich mächtig. Und ich habe auch schon Dinge erlebt, wie Gott Dinge auftauchen lässt, die vorher nicht da waren. Gott kann sowas. Und leider ist es oft so, dass wenn wir was erleben, wenn Gott ein Wunder tut, dass wir es mit unserem Verstand erfassen wollen und erklären wollen. Und dann erklären wir das Wunder weg. Und es ist so schade. Das ist wirklich so schade. Und pass mal auf, wenn du ein Wunder erlebst, dass du es als Wunder annimmst und einfach sagst, danke Gott, anstatt zu sagen, ah ja, das ist jetzt weil und es lässt sich erklären, weil und ein Naturphänomen und deshalb, dann ist es kein Wunder mehr, dann hast du es weg erklärt und das ist schade. Weil wenn wir staunen über die Wunder, die Gott tut und zulassen, dass Gott Wunder in unserem Leben tun kann, dann verändert es unser Herz und unser Vertrauen auf Gott wird gestärkt. Und wenn wir unser Vertrauen auf Gott setzen, dann ist es auf einem stabilen Grund, weil Gott verändert sich nicht. Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und jetzt habe ich noch was zum Nachdenken für euch. Überleg mal, was in deinem Leben so ist, wo du sagst, boah, daran hängt mein Herz. Ich glaube, dass das mir Sicherheit gibt. Da setze ich mein Vertrauen drauf und sage, ah, solange ich das habe, werde ich ein sicheres und gutes Leben führen. Spür mal nach, ob da was in deinem Herzen ist und frag Gott, was er dir zeigen möchte. Von was, wo du in Gefahr bist oder wo es schon passiert ist, dass du dein Herz abhängig gemacht hast davon. Jetzt habe ich viel über Geld geredet, aber vielleicht ist es ja auch andere Sachen. Da sagst du, ohne mein Handy könnte ich nicht leben. Ohne mein Auto, der Kaffee in der Früh ist es ja bei vielen Leuten oder das Weinglas am Abend. Das sind alles Dinge, die unser Herz vereinnahmen und gefangen nehmen können. Aber überdenk doch mal, die Abhängigkeiten zu durchbrechen und wirklich nur von Gott abhängig zu sein. Probier doch mal ein paar Sachen aus, wo du sagst, hängt mein Herz dran oder ist es noch in Ordnung, setze ich mein Vertrauen auf Gott. Denn Gott ist es, der dir wahres Leben schenkt. Gott ist es, der dir ein Leben in Freiheit schenkt. Und er versorgt dich. Er kann, wenn du auf ihn vertraust, dann kann er dich mit allem versorgen, was du brauchst. Und wenn du was entdeckst, wo Gott dir was zeigt, dann halt ihm diese Dinge mal hin im Gebet. Sag Gott, schau mal, das habe ich gesehen. Halt ihm hin und besprich mit ihm, wie der weitere Weg ausschauen kann. Es ist gut, auch das mit Zeugen zu machen, also mit Leuten zusammen drüber zu beten oder es zu besprechen. Wir haben hier auch Gebetsteams nachher, da könnt ihr hingehen und die Dinge Gott hinhalten. Und wenn wir von Gott abhängig sind, wirklich von Gott abhängig, dann führen wir ein Leben in Freiheit. Denn wir sind alle, unser Leben hängt an Gottes Gnade und an Gottes Liebe. Das ist das, was zählt und was wichtig ist. Und dazu bist du eingeladen, von Gottes Liebe abhängig zu sein. Und das ist ein wunderbares Leben in Freiheit. Und jetzt möchte ich noch für uns beten und dann starten wir in Lobpreis und wollen noch Zeit im Lobpreis mit Gott haben. Jesus, ich danke dir, dass du der Herr bist. Du bist der Herr über die sichtbare und unsichtbare Welt. Und ich danke dir, dass du mit uns gehst, dass du uns Wege zeigst, wie wir aus Abhängigkeiten rauskommen können. Du gehst mit uns, du verurteilst uns nicht, sondern du gehst mit uns den Weg in deine Freiheit. Und ich bitte dich, zeig uns, wo wir in Gefahr sind, unser Vertrauen auf was anderes als auf dich zu setzen. Und hilf uns, dass wir auf dich schauen, dass wir deinen Weg gehen und dass wir auch mit unserem Besitz und mit unserem Geld, das wir haben, so umgehen, dass es dir Ehre und Freude macht und zum Segen für uns und für andere wird. Jesus, du bist der Herr und dir gebührt alle Ehre. Amen.